Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Jens-Peter Lux.
Wir hatten verspätet bei uns Allianz Gebetswoche in Malsfeld und meine Frau Karin und ich, wir hatten uns für das Musikteam bereit erklärt und sind etwas vor den anderen in die Kirche gegangen. Wir waren in der evangelischen Kirche und es war schon dunkel. Und dann ist es so, wenn man da reinkommt, es ist eine offene Kirche, aber sie ist schwarz. Also man sieht gar nichts, ja, weil die Fenster sind ein bisschen abgedunkelt und wenn es dann draußen dunkel ist, keine Laterne in der Nähe, ist alles rabenschwarz. Und ich weiß ja, wo der Schalter ist. Ne? Da gibt es also so einen großen Sicherungskasten, da habe ich mich dann vorgetastet und dann zum Glück haben wir ja Handy auch mit Taschenlampe und so, aber da sind dann also etwa 20 Schalter und einer davon ist auch für die Glocke. Also muss man auch aufpassen, dass man nicht die Kirchglocke oben anmacht. Aber als wir dann den richtigen Schalter gefunden haben, dann war eben die ganze Kirche schön erleuchtet. Und das Spannende dabei ist eigentlich, das war ja alles vorher da. Die Stühle standen da, der Altar war da, das Kreuz, die Leinwand, war alles da. Aber es war ja nicht sichtbar. Erst wenn das Licht an war, war das alles sichtbar. Und das ist ein bisschen etwas, was wir als Christen ja auch so erleben. Was so ein bisschen ein Geheimnis ist irgendwo auch. Ja, wenn wir Christ werden, da gibt es einmal die Dinge, wo auch die Bibel uns aufruft, auffordert. Ja? Entscheidet, folge mir nach, Hingabe. Das sind so Dinge, die von uns ausgehen. Aber vor allem ist es so, als ob Gott den Schalter anknipst und plötzlich wird uns bewusst, Gott ist da, er ist es wert, dass wir ihm folgen. Uns wird bewusst, er ruft uns. Ja? Das steht eigentlich noch vor dem Ganzen, dass er was anknipst. Und das Spannende ist ja, wir erleben ja bei vielen anderen Menschen, bei denen ist es gerade nicht so. Den legt man einen Bibeltext hin und die sagen, ach ja, ja, wir sind begeistert. Ja, wir sagen, wow, guck doch mal, was da steht. Und die sagen, ja, ja. Also wir können sagen, für uns, wir können so dankbar sein, dass Gott bei uns so ein Licht angeknipst hat, dass wir ihn erkennen können, ihn sehen können. Und das ist auch, was in der Bibel so eine ganz zentrale Botschaft ist. Dieses Anknipsen des Lichtes in unserem Herzen, das ist erst die Nummer eins erstmal, bevor es mit dem ganzen Glauben und unserer Nachfolge und Hingabe und so weiter losgeht. Und das ist auch, was in unserem Predigttext steht. Da heißt es, denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Ich hätte mir so einen komplizierten Text nie ausgesucht, aber er ist toll. Es steht erstmal, Gott hat ganz am Anfang der Welt, hat er das Licht angeknipst. Er hat uns das Licht gegeben. Er hat es nicht angeknipst, er hat es gesprochen. Er hat es geschaffen durch sein Wort. Das heißt das, denn Gott sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Und so wie Gott das gesprochen hat, wie Gott aktiv war, so hat er uns das Licht sozusagen einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Ja, er hat uns einen hellen Schein, er hat praktisch bei uns jetzt das Licht angeknipst, damit eine Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Christi. Damit wir Jesus sehen und in Jesu Angesicht die Herrlichkeit Gottes. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Heute passt es ja, wir können sagen, heute ist so ein herrliches Wetter draußen. Herrlich schön. Aber wenn wir in der Bibel Herrlichkeit Gottes lesen, ist das so ein Terminus technicus. Das ist so ein Begriff, der sich so durch die ganze Bibel durchzieht. Und ein wichtiges Mal zum Beispiel, wo wir das sehen, ist, als die Israeliten auf der Wüstenwanderung sind, sie kommen an den Berg Sinai, da wo die Israeliten die 10 Gebote bekommen, Mose die in Empfang nimmt. Da heißt es, die Herrlichkeit des Herrn kam auf den Berg Sinai herab. 6 Tage lang verhüllte die Wolke den Berg. Die Herrlichkeit des Herrn sah aus wie ein fressendes Feuer. Und wenn wir diese ganze Geschichte so lesen, so diese ganzen paar Kapitel über diese Begegnung, diese Herrlichkeit Gottes, das ist zum Teil furchteinflößend. Ja, auch die Israeliten hatten große Angst, dahin zu gehen. Gott hat Mose gerufen, dann durfte er kommen. Man merkt, da ist eine große Heiligkeit, Präsenz Gottes, mächtig, aber auch heilig in dem Sinne, da kann nicht jeder hin. Da ist eine große Distanz zu den normalen Menschen. Nur wer heilig ist, wer wirklich ganz super rein und sauber ist vor Gott, sündlos, das passt, sonst alle anderen passen da nicht rein in diese Herrlichkeit. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Und dann passiert das, Mose kommt zurück vom Berg Sinai, von der Begegnung mit Gott und dieses helle Licht strahlt aus seinem Gesicht. Und selbst das ist so schrecklich für die Israeliten, das ist so schrecklich schön sozusagen, aber so schrecklich heilig und rein und sauber, dass sie so erschrecken davor, dass sie sagen, Mose, verhüll dein Gesicht, wir können das nicht aushalten. So muss er sich was vors Gesicht halten. Und das ist so diese Herrlichkeit Gottes. Übrigens, wir haben ja eben gesehen von dem Angesicht Jesu. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Bei Mose haben sie auch die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Mose gesehen und haben Angst davor gehabt. Konnten es nicht ertragen. Und das ist doch das Tolle bei uns als Christen. Gott gibt uns das Licht in unser Herz. Er knipst das Licht an bei uns. Er macht uns offen für ihn. Und wir können Jesus ins Angesicht schauen, was wir bei Mose ja nicht konnten. Das ist was, was Gott uns schenkt im neuen Bund. Und das ist faszinierend. Ja? Dann kommt das, dieses Gott wohnt unter uns. Gott zeltet, Gott wohnt. In der Stiftshütte und im Tempel und beides Mal, als es gegründet wurde, die Stiftshütte, der Tempel, heißt es, die Herrlichkeit Gottes kam ganz präsent in diese Stiftshütte, in den Tempel und so präsent, so mächtig, dass keiner rein konnte, nicht mal Mose, kein Priester. Und es war einfach so eine Heiligkeit da, Gott war so präsent da. Diese Präsenz Gottes, die so rein ist und sauber, herrlich, aber auch fürchterlich, schrecklich. Und für uns als Christen tatsächlich zugänglich. Und da kommen wir jetzt zum nächsten wiederum. Die Weihnachtsgeschichte, da lesen wir auch immer Lukas bei den Hirten, als der Engel kommt. Da kommt nicht nur der Engel, sondern es trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Da ist die Herrlichkeit des Herrn. Da war es wieder wie bei der Gründung des Tempels, wieder wo Gott bei den Menschen wohnt. Da ist eine Herrlichkeit präsent da, ganz in aller Macht, in aller Heiligkeit. Und auch die Hirten erschrecken. Nicht nur wegen dem Engel, ja, sondern wegen dieser Herrlichkeit, die da war. Und das sagt auch Johannes. Er sagt, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wir sehen in Jesus die Herrlichkeit Gottes. Und sie wohnt unter uns, in Jesus. Jesus selber spricht auch davon, und zwar in seinem hohen priesterlichen Gebet, kurz bevor er gekreuzigt wird, da betet er und sagt, und nun, Vater, verherrliche du dich bei mir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus kommt aus dieser Herrlichkeit, er kommt ja aus der Präsenz bei Gott, und er kommt auf diese Welt und er sagt, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich vorher hatte. Also er hat die Herrlichkeit ein Stück weit abgegeben, er ist Mensch geworden, aber er kommt aus dieser Herrlichkeit, er kennt die Herrlichkeit. Und in dem nächsten Vers betet Jesus und sagt, ich habe ihnen, ich habe meinen Jüngern und damit auch uns die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien und wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Jesus gibt uns von dieser Herrlichkeit auch in unser Herz. Jesus gibt von der Herrlichkeit weiter. Und das ist das Spannende, als Jesus hier war, da war diese Herrlichkeit so mächtig da, wie, sondern es war wie so ein Spot, wo Jesus war, rund um ihn herum, wurde die Welt ein Stück weit heil. Also nicht die Welt, sondern die Menschen, denen er begegnet ist, die hat er innerlich und äußerlich geheilt. Entweder von Krankheiten oder von inneren Gebrochenheiten. Jesus hat heil gemacht. Das wurde ein Stück weit, diese Herrlichkeit des Paradieses und das wurde rund um Jesus, ist das ein Stück weit entstanden. Aber nur wie ein Spot. Das war die Herrlichkeit Gottes in Jesus, unter den Menschen. Und dann betet Jesus weiter in dem hohen priesterlichen Gebiet und sagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, die auch bei mir sein, die du mir gegeben hast. Das sind wir. Und das sind die Jünger zuerst mal, aber dann auch wir. Damit sie meine Herrlichkeit sehen. Damit sie die noch mehr sehen. Damit sie sie richtig sehen. Und er steht ja kurz vor seiner Kreuzigung. Letztendlich schafft er uns den Zugang ganz zu Gott. Und auch dazu zum ewigen Leben. Und da schließt sich der Kreis letztendlich mit der Herrlichkeit. Wir haben eben auch schon von der Offenbarung einen Text gehört. Und zwei Verse weiter, da heißt es, ganz am Schluss über die Stadt Gottes bei uns Menschen, da heißt es, die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die für sie scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihr Leuchter ist das Lamm. Gott ist das Licht, Gott ist da und Gott leuchtet und wir brauchen noch nicht mal das Licht mehr, ja, weil dann ist es sozusagen perfekt wieder da. Das ist diese Herrlichkeit, um diese Herrlichkeit geht es hier in unserem Text. Gott, der sprach, Licht soll das der Finsternis hervorleuchten, hat einen hellen Schein in unser Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde, der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Der Paulus selber hat ein Stück weit diese Herrlichkeit, dieses Licht der Herrlichkeit gesehen, als er Christ wurde tatsächlich. Ja, der wurde ja so geblendet und ist ja auch umgefallen, weil als ihm Jesus begegnet ist und Paulus fragt, Herr, wer bist du? Und Jesus sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Von jetzt ab wirst du mein Zeuge sein. Dem Paulus ist es auch so sichtbar begegnet. Also er kann wirklich sagen, er hat diese Erleuchtung tatsächlich so gesehen. Bei uns ist es mehr so, dass wir merken, so wie die Jünger auf dem Weg nach Emmaus, dass wir merken, brannte nicht unser Herz. Ja, wenn wir Gottes Wort hören, lesen, dass wir sagen, Gott ist da. Oder wir haben eben das Lied gesungen, Gott ist gegenwärtig. Ja, das ist sowas, so ein Lied, wo uns das auch bewusst wird. Da ist diese Macht Gottes, wird besungen, und dann, weil wir es oft auch so erleben, oder ich hoffe, wir erleben das hin und wieder, dass Gott so präsent ist, einfach da ist, egal ob fühlbar oder nicht, er ist da und wir dürfen das wissen. Ja? Das ist die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und dann wird die ganze Sache geerdet. Wir tragen diesen Schatz in irdenden Gefäßen. So soll deutlich werden, dass unsere übergroße Kraft von Gott kommt und nicht aus uns selbst. Irdene Gefäße, der Mensch ist zerbrechlich. Ja, wir sind irdene, also oder hier heißt es zerbrechliche Gefäße. Irdene Gefäße ist die alte Übersetzung. Irden heißt ja tönerne, Terrakotta. Wir sind wie Krüge, und man hat früher die Schätze tatsächlich auch in so Krügen auch gehabt. Papyrusrollen, irgendwas, was wertvoll war, hat man auch in solche Tonkrüge reingemacht tatsächlich. Gott hat uns diesen Schatz, diese Herrlichkeit, die er unsere Herzen gibt, das Wundervolle, was wir als Christen erleben dürfen, seine Gegenwart, das haben wir in ganz normalen, zerbrechlichen Körpern. Wir sind ganz zerbrechliche Menschen. Wir haben eben was gehört, ja, wie jemand einfach so zerbrochen ist, ein Leben zerbrochen ist mit 40 Jahren. Und ich brauche da heute gar keine anderen Beispiele mehr erzählen. Ja. Jeder, der ein bisschen älter ist, kennt genügend Beispiele und weiß, wie zerbrechlich unser Leben ist. Die Zerbrechlichkeit gehört auf der einen Seite dazu, im Älterwerden, da gehört das ganz normal, es ist reingewoben in unser Leben, eben auch, um uns das zu zeigen nochmal. Am Anfang des Lebens sind wir auf Hilfe angewiesen und am Ende des Lebens, wenn wir alt werden, sind wir auch auf Hilfe angewiesen. Und Gott zeigt uns damit, letztendlich ist alles Geschenk von mir. In deiner Lebensphase tust du was, bist du aktiv, und aber vorne und hinten zeigt uns Gott das, was hier steht. Unsere Kraft, unsere übergroße Kraft, unsere, vielleicht sagen wir noch gar nicht mal übergroß, aber meine Kraft kommt eigentlich von Gott. Alles ist ein Geschenk Gottes. Das ganze Leben, alles, meine Kraft, mein Atem, alles ist sein Geschenk. Das zeigt er uns dadurch, dass wir auch im Alter, je älter wir werden, immer mehr ihn brauchen. Aber dann gibt es eben auch diese Schicksalsschläge. Und nicht jeder wird so alt. Und das ist eben nochmal eine andere Frage. Und man fragt sich, warum? Warum Gott? Ja, warum machst du sowas? Und der Paulus selber kann da ein Lied von singen. Der hatte einen Dorn im Fleisch, davon berichtet er. Und ist die Frage, was das war. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dem Paulus hat es gestört. Er hat darunter gelitten. Er hat dreimal zu Gott gebetet, hat gesagt, nimm mir das bitte weg. Und Paulus wusste, Gott kann das tun. Gott kann Gebete hören. Er hat ja immer selber schon Krankenheilung. Andere Kranken wurden durch ihn geheilt. Und Paulus hat Wunder erlebt. Aber Gott nimmt ihm das nicht weg. Dieser Stachel bleibt ihm, der Dorn bleibt ihm erhalten. Und Gott sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Gerade da, wo du schwach bist, da wirkt meine Kraft umso stärker in dir. Da kannst du meine Kraft umso stärker erleben. In unserem Vers heißt es ja, dass unsere übergroße Kraft von Gott kommt. Ja, das wird uns bewusst letztendlich dadurch, wo wir zerbrechliche Gefäße haben, wo uns diese Zerbrechlichkeit und diese Schwachheit bewusst wird, auch in solchen Schicksalsschlägen und schwierigen Phasen. Ich kann das aus meinem eigenen Leben so sehen. Ich habe Großes erlebt, auch in China, auch als Geschäftsführer. Aber es gab auch Krisen. Und in diesen Krisen ist mir Gott besonders nah gewesen. Gerade da, wo ich denke, ich bin stark, ich habe es alles in der Hand, ist mir Gott oft sehr fern gewesen. Aber da, wo ich merke, ich bin es nicht, sondern ich brauche, es zerbricht was, es geht was kaputt. Ja. In diesen Phasen habe ich mich immer mehr an Gott gehalten. Also, und dann ist auch wieder Gottes Kraft in mir sichtbar geworden. Das ist eben im Prinzip genau diese Wahrheit hier. Es gibt eine sehr schöne Geschichte im Alten Testament, die mit unserem Predigttext verbunden ist, auf verschiedene Weise. Das ist eine Schlacht von Gideon. Da hatten sich die Midianiter im Land Israel breit gemacht. Das ganze Heer der Midianiter hatte sich gelagert in einer Ebene und war praktisch angriffsbereit. Gideon bläst in sein Horn und es folgen ihm 32.000 Soldaten, israelische Soldaten. Und Gott sagt, das sind zu viel. Ich will, dass klar wird, es soll nicht durch euch passieren, sondern durch das, was ich tue, werde ich den Sieg schaffen. Schick alle Leute, die Angst haben, nach Hause. Sagt er, wer hat Angst, könnt alle nach Hause gehen. Da gehen 22.000 wieder nach Hause. Da sind noch 10.000 da, die 10.000 Mutigen. So, dann sagt Gott, sind auch noch zu viel. Soll klar werden, dass meine große Kraft das jetzt erreicht, was wir erreichen. Pass auf, jetzt geht ihr mal zu einer Quelle. Alle die, die mit der Hand zuschlürfen, die kannst du auch nach Hause schicken. Nur die, die das Wasser wie ein Hund schlabbern, mit der Zunge schlabbern, ja, die nimm. Und er schickt die anderen nach Hause und es bleiben 300 Soldaten übrig. Es sind wenig, ne, jetzt wenig gegen dieses riesige Heer der Midianiter. Weil Gott sagt, meine Kraft soll sichtbar werden, nicht eure Kraft. Er zerbricht sie nicht, aber er schickt sie nach Hause. So, jetzt kommt aber das Spannende, was mit unserem Licht in diesen Krügen sozusagen zu tun hat. Die nehmen Fackeln, die machen einen Nachtsangriff, die nehmen Fackeln und packen die Fackeln in tönerne Gefäße, wie in unserem Vers, ja. Und dann sieht man die ja nicht mehr. Die leuchten, die Fackeln, aber der Lichtschein ist nicht mehr sichtbar. Und sie nehmen noch ihr Schofarhorn, damit sie dann auch zum Angriff blasen können. Dann geht der Angriff so los, dass sie sich also dann bei Nacht um das Heer verteilen und sie zerschlagen die Krüge. Warum nehmen sie die Fackel dann nicht raus oder wie auch immer, aber wahrscheinlich auch, damit wir unseren Text besser verstehen. Sie zerschlagen die Krüge und in dem Moment ist das Licht sichtbar. Da, wo der Krug zerschlagen ist, da wird das Licht sichtbar und Gott kann das ganze Volk zum Sieg führen. Das passiert das Komische, das Wunderbare eigentlich. Die erschrecken sich derartig durch diese 300 Leute, die dann ihr Horn blasen und in den Fackeln dastehen, dass die so eine Angst haben und die erschlagen sich gegenseitig. Das ganze Heer reibt sich auf, der Midianiter. Gott schenkt den Sieg, ohne dass sie überhaupt richtig kämpfen mussten. Ja, der tönerne Krug wird zerschlagen, dadurch wird das Licht umso heller. Das Licht ist plötzlich da und leuchtet. Und das ist so ein bisschen was in so einem Text drin steckt. Wir haben den Schatz, diese Herrlichkeit Gottes, die Beziehung zu Jesus haben wir in unserem Herzen wie in einem irdenen Gefäß, wie in so einem Krug, ja, wie in einem zerbrechlichen Gefäß. Und wo dieses Gefäß mal zerbricht, da wird Gottes Kraft umso sichtbarer. Plötzlich ist das Licht da. Und das ist so ein Geheimnis, was wir sehen. Da, wo wir so einen Schicksalsschlag hatten, wo was zerbrochen ist, da ist Gottes Licht umso größer gewesen. Ist hinterher was Großes raus entstanden. Es ist ein Geheimnis Gottes. Ja, das können wir nicht verstehen. Wir wollen das auch nicht. Wir können nicht sagen, wir machen das immer so. Aber wo das passiert, ist da eine Verheißung. Also es gibt immer wieder diese Beispiele. Das gibt es auch für in der Verfolgung. In den chinesischen Gemeinden war das ja auch so. Die chinesischen Gemeinden wurden verfolgt und werden noch wieder verfolgt. Aber gerade in der Verfolgung ist so viel entstanden. Unglaublich viel. Viel mehr, als was die Missionare vorher erreicht haben. Und auch die Missionare waren vorher eben auch ein leidensvoller Weg. Und durch das Zerbrechen ist Gottes Licht sichtbar geworden und ist Gemeinde gewachsen. Noch eine Sache, wo das passiert. Der Paulus hat selber auch noch eine andere Erfahrung. Es gibt diese Schicksalsschläge, aber es gibt auch ein Leid, in das ich bewusst reingehe als Christ. Das ist so eine Sache, die wir in unserem Land vielleicht jetzt immer mehr verlernen, weil wir so wenig damit zu tun haben, jetzt mit Verfolgung und verfolgter Christenheit. Aber das, was Jesus sagt auch, wer mir folgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer es verlieren will, der wird es erhalten. Die Nachfolge kann was kosten. Sind wir dazu bereit? Diese Frage, was darf mich mein Glaube kosten? Und der Paulus, der war ja ein kluger Mann, der hätte bestimmt irgendwie auch ein Theologielehrer werden können oder vielleicht wäre er ein guter Geschäftsführer geworden und wäre reich gewesen, aber er ist durch die ganze Welt gezogen, hat überall das Evangelium gepredigt und er hat Schreckliches dabei erlebt. Das ist hier mal so einiges. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhieben, weniger eine. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten und. Paulus hat so viel Schweres durchgemacht. Und obendrein sagt die Gemeinde nachher noch, ja, wenn du so viel Pech hast, dann bist du kein richtiger Apostel. Dann würde ja Gott viel besser auf dich aufpassen. Ja, Paulus hat das sozusagen auf sich genommen, um der Gemeinde zu dienen. Und da steht in unserem Predigttext dieses schöne Wort, bei uns ist der Tod am Werk, aber bei euch das Leben. Da, wo beim Paulus was zerbrochen ist, wo bei ihm der Tod am Werk ist, wo sein Leben ein Stück weit gestorben ist. Und manchmal sterben auch solche Apostel, sterben Missionare, sterben verfolgte Christen. Aber dadurch bei ihm der Tod, bei den anderen, bei seinen Gemeinden das Leben. Da ist Leben entstanden. Gottes, auch was in diesem Zerbruch, wo das Licht sichtbar wird und neues Leben entsteht, so ein großes Geschenk. Ich lese es nochmal jetzt insgesamt, die nächsten Verse. Wir stehen von allen Seiten unter Druck, aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber wir sind nicht im Stich gelassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen nicht zugrunde. Da geht es um die Verfolgung. Täglich erleben wir am eigenen Leibe etwas vom Sterben, das Jesus erlitten hat. Denn unser Leib soll auch das Leben zeigen, zu dem Jesus auferstanden ist. Dazu gleich. Und dann nochmal, durch unsere Verbundenheit mit Jesus sind wir mitten im Leben ständig dem Tod ausgeliefert. Denn an unserem sterblichen Leib soll auch das Leben von Jesus sichtbar werden. Daher ist bei uns der Tod am Werk, aber bei euch das Leben. Das ist einmal eine Verheißung, da wo jemand Evangelium verkündet. Es gibt auch anderes, wo wir ein Stück weit unser Leben zerbrechen, um anderen Leben zu geben. Wie viele Krankenpfleger, Krankenschwestern oder Altenpfleger, Altenpflegerinnen haben das getan oder tun das auch heute noch. Wenn man in so in Krankenhäuser geht und Altenpflegeheime, wie viele Menschen tun das auch aus christlichem Glauben? Früher waren es auch gerade noch Diakonissen. Für fast kostenlos haben die da gearbeitet, um Menschen zu dienen. Sie haben ihr Leben gegeben, um anderen zu helfen. Mein Tod, dein Leben. Heute ist ja alles bei uns paradox jetzt geworden. Ja, es muss jetzt alles Geld verdient werden. Irgendwo ist es auch richtig irgendwie. Aber vorher haben es viele so getan, aus Liebe. Ja, und viele, viele der Menschen auch, die uns gedient haben, die uns geholfen haben, da haben wir es noch auch erlebt, dass sie uns das Leben gegeben haben, ja, dass sie unser Leben reich gemacht haben, dadurch, dass sie ein Stück weit ihr Leben für uns gegeben haben. Also nicht nur der Paulus, nicht nur die ganz großen Apostel, nicht nur die großen Missionare, auch das ist auch was, was uns alle betrifft, ein Stück weit abgeben, um zu gewinnen. Und jetzt kommen wir in diesen mittleren Vers, der jetzt so schön unterstrichen ist. Täglich erleben wir am eigenen Leib etwas von dem Sterben Jesu. Es ist ja nicht so, dass Jesus so ein Feldherr ist, der sagt, alle mal los, auf in den Kampf und sitzt dann gemütlich zu Hause, sondern Jesus ist uns vorangegangen. Jesus selber hat so gelebt. Er hat seine Herrlichkeit verlassen. Er ist auf die Welt gekommen. Er hat sein Leben, sein schönes Leben aufgegeben, ist gekommen, sein Leben zu geben für unser Leben. Er hat das vorgemacht für uns. Deshalb, abgesehen davon, dass da Frucht entsteht oft, erleben wir in der Tiefe, in die uns Jesus manchmal reinführt oder in die wir auch in der Nachfolge reinkommen können und kommen, erleben wir, dass wir Jesus besonders nahe sind, weil Jesus genau den gleichen Weg gegangen sind. Nachfolge heißt ja sozusagen, wir folgen ihm. Und wir folgen ihm dann besonders nah, weil sein Weg auch so war. Und am Ende steht bei Jesus die Auferstehung. Deshalb können wir das tun. Wir wissen, er ist nicht nur einfach in den Tod gegangen. Er ist nicht einfach so einer von den Verrückten, die vorn weglaufen und alle hinter ihm her und die sterben wie die Lemminge. Sondern er ist auferstanden. Er ist auferstanden und wir wissen, Jesus hat den Tod überwunden. Wenn wir nochmal auch denken, die ersten Apostel von den 12 Jüngern Jesu, 11 sind getötet worden. Nur Johannes ist wohl nur verbannt worden. Warum haben die das gemacht? Die wussten, egal was passiert, Jesus ist auferstanden, er hat den Tod überwunden. Darum habe ich davor keine Angst, ich habe keine Angst vorm Sterben. Jesus hat das schon geschafft, Jesus ist aus dem Tod auferstanden und ich werde es auch, ich werde ihm folgen. Ich folge ihm in die Tiefe, aber ich folge ihm auch nach oben, ich folge ihm auch in die Auferstehung, ins ewige Leben, in seine Herrlichkeit. Das ist die große Verheißung, die Gott uns gibt. Denn unser Leib soll auch das Leben zeigen, zu dem Jesus auferstanden ist. Was für ein großartiger Text, was für ein schwerer Text und was vor allen Dingen nicht nur ein schwerer Text, sondern auch schwer fürs Leben. Ja? Also was uns Gott gibt, aber er macht uns Mut, sagen wir auch da, wo wir merken, ja, es wird schwierig in den Schwierigkeiten. Er hat es im Griff, er führt uns, er ist selber vorangegangen und er gibt uns die Auferstehung, er gibt uns den Blick auf die Ewigkeit. Er lässt uns damit nicht allein mit dem, was wir an Schrecklichem haben. Wir haben eine große Verheißung, eine große Herrlichkeit auch vor uns.